Lohnt sich auf jeden Fall. Über den zweiten Punkt hat er ganz wenig gesagt. Und ich habe ihn nachher noch gefragt, ob er den bewusst rausgelassen hat oder ob es um der Zeit willen war. Wie auch immer, ich habe mich heute entschlossen, über diesen zweiten Punkt euch nochmal was zu sagen, nämlich Jesus ist Immanuel. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, je nachdem, wie gut ihr im Bibeldeutschen, im Kanaanäischen, wie man so schön sagt, bewandert seid, wisst ihr vielleicht, was das heißt oder vielleicht auch nicht, aber ich lese euch die Bibelstelle dazu, die steht in Matthäus Kapitel 1, 22 und 23. Braucht euch keinen Stress machen, da kommen halt ganz, ganz viele Bibelstellen. Genau, wer seine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. Matthäus 1, 22 und 23, da heißt es, dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Und jetzt wisst ihr alle, wie das Kind anschließend hieß. Nämlich? Genau, in der Kirche ist die richtige Antwort auf die Fragen immer entweder Ja oder Jesus. So, aber er hieß nicht Immanuel. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum hieß Jesus denn nicht Immanuel, wenn es jetzt dadurch steht und sie wird ihn Immanuel nennen. Also das ist ein Zitat aus Jesaja Kapitel 7, Vers 14, da ist es vorausgesagt. Und ich weiß nicht, wer von euch das schon entdeckt hat, aber von The Chosen gibt es ein neues Weihnachtsspecial. Und da unterhalten sich Maria und Josef miteinander und sagen, naja, im Alten Testament steht ja eigentlich, er soll Immanuel heißen. Aber der Engel hat zu uns gesagt, wir sollen ihn Jesus nennen. Was machen wir denn jetzt? Und haben sie ihn Jesus genannt. Was hat es mit diesem Immanuel auf sich? Und deswegen lass uns ein bisschen nachdenken heute Morgen, was es mit dem Immanuel eigentlich ist. Und damit wir verstehen, um was es da geht, da möchte ich ganz weit zurückgehen in der Bibel, nämlich bis an ganz an Anfang. Da hat Gott den Menschen gemacht. Und ich weiß nicht, ob du diese Geschichte schon mal gelesen hast. Ich habe die nochmal nachgelesen und war dann doch mal wieder erstaunt. Ich dachte, das steht vorher auch schon mal, aber es steht erst ganz zum Schluss, als der Mensch gesündigt hatte, dass Gott am Abend in den Garten kam und mit dem Menschen reden wollte. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du sowas hörst. Gott kommt in den Garten. Wie muss man sich das vorstellen? Für uns ist Gott ja immer irgendwie nicht körperlich. Aber im Paradies irgendwie, Gott kommt in diesen Garten und Gott möchte Gemeinschaft mit Menschen. Er möchte mit ihm zusammen sein. Und dann sagt er diesen berühmten Satz, Mensch oder Adam, wo bist du? Und wir wissen vermutlich alle, dass da eben was passiert war, was diese Gemeinschaft wirklich nachhaltig kaputt gemacht hat. Der Sündenfall hat die Gemeinschaft Gottes mit dem Menschen zerstört. Aber Gott hat diesen Plan, bei uns zu sein, mit uns zusammen zu sein, nie aufgegeben. Und deswegen hat Gott im Lauf der Jahrhunderte immer mal wieder irgendwas dazu gesagt. Das nächste, was ich euch dazu vorlesen möchte, ist 3. Mose, Kapitel 26, 11 bis 12. Das ist so mittendrin in den Gesetzen, da sagt Gott plötzlich mal Folgendes. Da geht es ums Heiligtum, um diese Stiftshütte, die sie da gebaut haben. Sagt er, ich selbst werde in meinem Heiligtum unter euch wohnen und mich nie wieder von euch abwenden. Ja, ich will bei euch leben, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Gott sagt, ich möchte unter euch wohnen, ich möchte in eurer Mitte sein. Deswegen baut er da dieses Zelt und ich werde da drin wohnen. Es ist Gottes Wunsch, bei uns zu wohnen, unter uns zu sein. Interessant, könnt ihr ja mal drüber nachdenken, diese Reihenfolge, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. In der Bibel ist nichts zufällig. Und auch diese Reihenfolge ist bedeutsam. So, Gott tut den ersten Schritt, aber das ist heute nicht mein Thema. Aber noch immer war das so, dass die Sünde diese Gemeinschaft verhindert hat. Gott war in dieser Stiftshütte und da durften nur die Priester rein. Und der hohe Priester, der durfte nur einmal im Jahr unter ganz besonderen Sicherheitsvorkehrungen in das Allerheiligste, wo Gott sozusagen gewohnt hat. Also es war bei weitem nicht so wie im Paradies. Und Gott erklärt uns das auch mal in Jesaja Kapitel 59, Vers 2. Da sagt er, eure Vergehungen stehen trennend zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden haben sein Gesicht vor euch verdeckt, sodass er euch nicht hört. So, diese Sünde, die ist immer noch da, die trennt uns von Gott. Und ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier sitzt, ob du sagst, ja, ich bin ein Sünder, ich bin eigentlich von Gott getrennt, oder ob du sagst, wie Sünder. Gut, gestern Abend haben wir ein bisschen zu viel gegessen vielleicht. Also das ist ja das, was man heute so unter Sünde versteht. Aber ansonsten, ich bin doch kein Sünder. Ich habe doch nichts Schlimmes gemacht. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, in welchem Zustand wir eigentlich leben. Gott sagt, hör mal, so wie du bist, da können wir keine Gemeinschaft haben. Wir sind alle Sünder. Paulus lässt da gar keinen Zweifel dran im Neuen Testament, dass er sagt, wir sind alle Sünder. Und die Herrlichkeit, die Gott eigentlich für uns vorgesehen hatte, auch diese Gemeinschaft mit ihm, die haben wir verloren. Und jetzt kommen wir zur nächsten Begebenheit, wo Gott wieder so diese Gegenwart ganz, ganz deutlich macht und wo wir auch beides wieder sehen. Auf der einen Seite die Gegenwart Gottes, auf der anderen Seite diese Heiligkeit, die die Gemeinschaft mit den Menschen verhindert, nämlich bei der Einweihung des Tempels. Nachdem Israel dann im Land war, haben sie die Bundeslade oder diese Stiftshütte eingetauscht gegen einen Tempel und haben Gott ein schönes Haus gebaut. Das hat der Salomo gemacht. Und bei der Einweihung, da lesen wir in 2. Chronik, Kapitel 7, Verse 12 bis 16. Also es ist vor der Einweihung noch. Da erschien dem Salomo eines Nachts der Herr und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet erhört und diesen Tempel als Ort erwählt, an dem ihr mir eure Opfer darbringen könnt. Wenn ich es einmal lange Zeit nicht regnen lasse, wenn ich Heuschrecken ins Land schicke, damit sie die Ernte vernichten, oder wenn ich in meinem Volk die Pest ausbrechen lasse und sie rufen zu mir, dann will ich im Himmel ihr Gebet hören. Wenn dieses Volk, das meinem Namen trägt, seine Sünde bereut, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich ihnen vergeben und ihr Land wieder fruchtbar machen. Ich werde jeden beachten, der hier zu mir betet und auf seine Bitten hören, denn ich habe diesen Tempel als einen heiligen Ort erwählt, an dem ich für immer wohnen will. Mein Blick wird stets auf ihm ruhen, denn mein Herz hängt an ihm. Und später lesen wir dann, wie die Einweihung war, dass die Herrlichkeit Gottes wirklich diesen Tempel so sehr erfüllt hat, dass die Priester und die Musiker ihren Dienst gar nicht tun konnten, weil die Herrlichkeit Gottes so stark war, dass sie das nicht ausgehalten haben. Da merken wir, da ist immer noch diese Spannung da, wo Gott auf der einen Seite sagt, ich will bei euch sein, ich will unter euch sein, und wo wir auf der anderen Seite diese Gemeinschaft mit ihm gar nicht haben können, weil sich die Sünde der Menschen einfach nicht verträgt mit der Heiligkeit Gottes. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber wie ist es jetzt mit diesem Ort? Ist Gott wirklich an diesen einen Ort gebunden? Und vielleicht denkst du jetzt, wenn du dich in der Bibel gut auskennst, auch an die Begebenheit, wo Jesus mit dieser Frau am Jakobsbrunnen zusammen war. Und er sagte ja, Jesus, wie ist es jetzt? Ihr sagt, man muss in Jerusalem anbeten im Tempel und wir sagen, man muss hier auf diesem Berg hier anbeten. Wir lesen hier Johannes 4, Vers 20 bis Vers 23, da sagt diese Frau eben, unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet, ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt. Und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, denn so will der Vater angebetet werden. Und jetzt merken wir schon, es geht auch nicht um den Tempel. Es geht auch nicht um die Stiftshütte. Es war ein Hilfsmittel, was Gott gebraucht hat, um irgendwie unter seinem Volk zu sein. Aber das, was Gott eigentlich wollte, ist Gemeinschaft mit uns. Ist, dass er bei uns sein kann. Und diese Gegenwart Gottes, die er uns geben möchte, die ist Grund, weshalb wir uns freuen können. Also man kann sich über viele Dinge freuen. Manche von euch haben sich gestern vielleicht gefreut, weil sie was Schönes geschenkt bekommen haben. Ich habe gestern auch mein Wunschgeschenk bekommen. Eine Flasche Baileys. Schön. Und da freuen wir uns natürlich, oder wir sind vielleicht mit den Menschen zusammen, die wir lieben, und da freuen wir uns drüber. Also ist in Ordnung. Aber eine Freude, die von einer ganz anderen Qualität ist, die haben wir dann, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst. Also ich glaube, das, was Helmut gerade erzählt hat, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Klassiker von Gemeinschaft mit Gott zu haben, aber wenn wir einfach merken, Gott ist lebendig und Gott tut was und Gott tut was mit mir und an mir und in mir, das ist was, was uns eine Freude gibt, die mit nichts zu vergleichen ist. Und ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst, aber ich kenne das hin und wieder so. Da gibt es so Höhepunkte, wo du so einen halben Meter über dem Boden schwebst und die Welt kann dir gar nichts und es ist einfach nur noch schön. Und Gott möchte eigentlich, dass wir diese Gemeinschaft mit ihm mehr und mehr erleben. Und in Jesaja Kapitel 12, Vers 6 heißt es, ihr Einwohner von Jerusalem, und ich sage jetzt mal, ihr Einwohner von Laupheim und Schnupflingen und Ehingen und Oberholzheim und Erbach und Wieblingen und was weiß ich, wo er sonst noch wohnt. Ihr Bewohner jubelt und singt, denn groß und mächtig ist der heilige Gott Israels, der mitten unter euch wohnt. Gott ist nicht nur da, sondern er ist groß und er ist mächtig. Jesus sagt mal, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und wenn du diesen Gott bei dir hast, dann hast du Grund zur Freude, auch wenn es drumherum, drunter und drüber geht. Und jetzt kommen wir ins Neue Testament. Und ich weiß nicht, ob du den Anfang vom Johannesevangelium auswendig kannst, aber so ein paar Verse haben wahrscheinlich die meisten von uns schon mal gehört. Da heißt es, und das Wort, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und Gott hat alle Dinge durch dieses Wort gemacht. Und wir merken, also dieses Wort hat offensichtlich was mit der Schöpfung zu tun, wo es heißt, Gott sprach und es wurde und so. Und dann kommt plötzlich dieser Vers, an dem diese Geschichte kippt, wo es nicht mehr um den Himmel geht und um irgendwelche fernen Zeiten, sondern wo es heißt, Johannes 1, Vers 14, und das Wort, also dieses Wort, was im Anfang bei Gott war, das Wort, was Gott war und durch was alle Dinge gemacht sind, dieses Wort wurde Fleisch. Und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt schon begreifen kannst oder ob dir das auffällt, aber wenn du dir diesen Johannesprolog anschaust, wenn du feststellst, was das Wort ist, durch dieses Wort wurde die ganze Welt gemacht. Das Wort war Gott, heißt es da. Dieses Wort, das ist so göttlich, so riesig, so mächtig, so unfassbar eigentlich. Und jetzt heißt es, und dieses Wort wurde Fleisch. Das Wort hat sich in einen Körper gepackt. Und ich weiß nicht, an was für einen Körper du jetzt denkst, aber wir sind ja, die meisten von euch wissen das, vor ein paar Tagen Großeltern geworden. Im Übrigen herzlichen Dank für die Anteilnahme. Das war sehr bewegend für uns, das mitzukriegen. Ist ja eigentlich nicht unsere Leistung oder so, aber war trotzdem schön. Aber dann siehst du dieses Kind, verstehst? Und jetzt gucken wir das an und sagen, oh süß und so klein und die Finger und was weiß ich. Und dieses Wort, durch was die ganze Welt gemacht wurde, dieses Wort, was Gott ist und was ewig ist und was unglaublich mächtig ist, dieses Wort wird ein kleines Baby. Und gerade vorher von diesem Geheimnis von Weihnachten gesprochen. Und das ist was, ich glaube, je älter ich werde, desto mehr staune ich über dieses Wunder. Und ich glaube, wir können das nie wirklich verstehen, was es heißt, wie klein sich Gott gemacht hat. Und was es für ihn bedeutet hat. Manche von euch kennen das vielleicht, ihr habt vielleicht Kinder, die schon in einem entsprechenden Alter sind, und können das ein bisschen nachvollziehen. Ich erinnere mich noch, als unsere Kinder in die Ferne gezogen sind. Wir hatten da auch so ein besonderes Weihnachtserlebnis. Die eine war in Tasmanien und die andere war im Regenwald im Amazonas. Und als die gegangen sind, da haben wir als Eltern schon drauf geachtet, dass das richtig geplant war und dass das irgendwie einigermaßen sicher ist und mit den Impfungen und kümmern die sich da auch gut um euch und seid ihr da irgendwie gut versorgt und so. Aber Gott schickt seinen Sohn zu einem armen Zimmermann und zu einer jungen Frau, die naja, die hatte nicht besonders viel Erfahrung in der Aufzucht von Kindern. Das war ihr erstes. Und ich weiß, wie unser Sohn und seine Frau jetzt mit diesem Kind und Unsicherheit und wie ist das und was muss man da beachten. Und da haben sie natürlich, die haben Leute, die ihnen helfen. Ich weiß nicht, wie viele Leute bei Josef und Maria waren. Und Gott gibt seinen Sohn in diese Situation hinein. Aber das nur ganz am Rande. Aber jetzt kommen wir genau zu diesem Punkt. Gott mit uns. Jesus, der Immanuel, der nicht Immanuel hieß, er hieß Jesus, weil, und das ist der eigentliche Hintergrund dieses Verses, sowohl in Jesaja als auch in Matthäus, den wir vorher am Anfang gelesen haben. Jesus hieß nicht Immanuel, er war Immanuel. Immanuel heißt, Gott ist mit uns. El, wisst ihr vielleicht inzwischen, heißt Gott. Und Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Jesus brauchte diesen Namen nicht, denn er war Immanuel. Er war Gott mit uns. Und spätestens jetzt haut es eigentlich jedem die theologisch-philosophische Sicherung raus, weil das kannst du dir nicht mehr vorstellen. Gott ist ein kleines Kind. Gott ist im Himmel und in diesem Kind. Gott lebt dort und hier und Gott ist begrenzt und Jesus sagt, er weiß nicht alles, obwohl er doch Gott ist und am Ende stirbt Gott. Und ich denke mal immer, also man kann jetzt schon irgendwie versuchen, philosophisch das irgendwie hin und her zu erklären und sich das so vorzustellen, aber spätestens an dieser Stelle, da steige ich immer wieder aus und ich denke mir, ich kann das nicht begreifen und ich werde das vermutlich auch nie begreifen, vielleicht begreife ich es im Himmel mal irgendwann. Aber Immanuel ist was, was wir nicht begreifen können, glaube ich, aber worüber wir uns freuen können und was so wichtig ist für unser Leben. Jesus ist Immanuel. Und jetzt ist Jesus damals, er hat mit seinen Jüngern gelebt und er hat verschiedene Dinge getan und jetzt kannst du sagen, ja, wie schön wäre das gewesen, wenn ich damals dabei gewesen wäre, Jesus wirklich zu erleben. Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden und Jesus ist in den Himmel gefahren. Und was ist jetzt? Wo ist Jesus jetzt? Ist Jesus immer noch Immanuel? Jetzt gehen wir ganz ans Ende, ins letzte Buch der Bibel, Offenbarung Kapitel 2, Vers 1. Da sieht der Apostel Johannes am Ende seines Lebens eine Vision und er sieht sieben Leuchter. Und wenn du dich ein bisschen in der Offenbarung auskennst, dann weißt du, dass die Offenbarung an sieben Gemeinden in Kleinasien, also der heutigen Westtürkei, geschrieben wurden. Und diese sieben Leuchter, die stehen für diese sieben Gemeinden. Und jetzt hör mal gut zu, was Johannes über diese Offenbarung sagt. Und er bekommt hier was diktiert in Offenbarung Kapitel 2, Vers 1. Da sagt er, und dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Das sagt der, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten und der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Jesus wandelt mitten unter den sieben Leuchtern. Er ist in den Gemeinden gegenwärtig. Und zwar jetzt nicht bloß so im ganzen Leib Christi. Jesus ist irgendwie so mystisch im Leib Jesu, im Leib Christi vorhanden. Er ist in jeder Gemeinde. Ob das nun hunderte von Leuten sind oder ob das vielleicht nur wenige sind, ob das vielleicht ein kleiner Hauskreis irgendwo ist. Jesus ist in seiner Gemeinde gegenwärtig. Wir haben das heute schon miteinander gebetet und uns darauf ausgerichtet. Matthäus 18, Vers 20. Ich glaube, die meisten von uns kennen diesen Vers vermutlich. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, sagt Jesus, da schaue ich aus dem Himmel mit großer Freude zu. Oh, hallo. Seid ihr noch da? Da bin ich mitten unter ihnen. Jetzt könnt ihr euch ja mal umgucken. Wo sitzt er? Ich sehe ihn. Der ist da und 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 da. Fällt mir immer eine Geschichte ein, die ein argentinischer Prediger erzählt hat. wo ein Mann in seine Gemeinde kam und ihn an der Tür irgendwo hat er ihn dann getroffen und er wollte ihm so ein bisschen Honig ums Maul schmieren und hat gesagt, Bruder Ortis, als ich heute Morgen in deine Gemeinde kam, da habe ich so deutlich die Gegenwart Gottes gespürt. Da hat er zu ihm gesagt, und wo war Jesus vorher? Ich weiß, es ist gemein. Er wollte ihm eigentlich ein Kompliment machen und jetzt, aber wo ist Jesus? Warum ist Jesus da, wenn seine Gemeinde sich versammelt? Eigentlich relativ einfach, weil jeder von uns ihn mitbringt, oder? Da gibt es kleine Kinder, die beten, Herr Jesus, lass mich schnell wachsen, damit du Platz in mir hast. Süß, zwar theologisch vollkommen daneben, aber trotzdem irgendwie richtig und positiv zu bewerten. So, Jesus ist in uns. Jesus lebt in jedem von uns. Und jetzt kommen wir zu diesem letzten Punkt, der für mich irgendwo so besonders ist, wo Jesus sagt, Johannes Kapitel 14, Vers 22 und 23, mein Taufspruch. Jesus antwortete, oder Vers 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Also lasst uns das mal aus dieser theologisch-theoretischen Ebene rausholen. Wenn ich heute nach dem Gottesdienst zu dir komme und sage, ich komme und werde Wohnung bei dir nehmen, dann ist das Nehmen plötzlich irgendwie sehr bedrohlich, oder? Ich nehme dir die Wohnung. Oder hört ihr das auch so? Ich nehme Wohnung bei dir. Und Jesus sagt, ich komme und nehme Wohnung bei dir. Also das ist jetzt nicht bedrohlich, aber das heißt nichts anderes, als dass Jesus in dir wohnen will. Und zwar nicht als Gast. Ich grüße den Michael. Wir haben uns mal darüber unterhalten, über dieses Kindergebet bei Tisch. Komm mal, Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Und ich habe dann gesagt, ich möchte es eigentlich nicht beten, weil Jesus nicht mein Gast ist. Er ist mein Herr, er ist der Besitzer von diesem Haus, er ist derjenige, der das Sagen hat. Ich weiß, wie es gemeint ist und man darf das auch gerne beten. Und wir haben dann auch festgestellt, die Gäste, die sind Ehrengäste und alles gut, versteht mich nicht falsch. Aber Jesus nimmt Wohnung bei uns, heißt, er ist da, er wohnt in mir. Und jetzt wird es vollkommen krass. Jetzt denken wir nochmal ein bisschen zurück an Adam und Eva. Und wir denken zurück an Jesaja und wir denken zurück an den Salomo mit seinem Tempel. Und jetzt kommt Gott. Und da, wo die Priester und die Leviten und die Musiker alle aus dem Tempel rausgeflogen sind, weil sie die Heiligkeit und die Gegenwart Gottes nicht ertragen haben, jetzt kommt Gott und wohnt in dir. Wie krass ist sowas? Wie kann der heilige Gott, der Allmächtige, in mir wohnen? In mir, wie es Luther gesagt hat, dreckigem Madensack. Wie kann Gott das mit mir aushalten? Also ich weiß nicht, welches Bild du von dir hast. Wir haben es vorher schon mal kurz angesprochen, aber ich denke mir manchmal, wie funktioniert das? Der heilige Gott und der unheilige Mensch. Wie passt sowas zusammen? Und trotzdem ist es genau das, was Gott machen will. Und da gibt es eine interessante Stelle, wo es heißt in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5, auch ihr seid solche lebendige Steine, aus denen Gott sein Haus, die Gemeinde, aufbauen will. Darin sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Gott will in uns wohnen und wir wollen uns als Opfer zur Verfügung stellen. Wir wollen Vehikel sein, wir wollen Kanal sein, dass Gott durch uns was tun kann. Gott, der Heilige, Gott, der Allmächtige, Gott, der Schöpfer des Universums, er möchte in mir wohnen. 2. Korinther 6, Vers 16, unsere letzte Bibelstelle für heute, wo Paulus schreibt, was haben die Götzenbilder mit dem Tempel Gottes zu tun? Also da geht es um Sünde und um unseren Lebensstil. Wir selbst sind Tempel Wir sind selbst Gottes lebendiger Tempel. So hat Gott gesagt, ich will mitten unter ihnen leben, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und dann merkt ihr, da schließt sich der Kreis, das ist das Zitat aus dem Alten Testament. Und jetzt stellen wir fest, das bezieht sich nicht bloß auf die Stiftshütte, das bezieht sich nicht nur auf den Tempel Salomos, das bezieht sich auf uns. Gott hat uns als Tempel rausgesucht und Gott möchte einen reinen Tempel. Das hat nun wieder Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ich mein Leben führe und dass ich mich gerne an Gottes Gebote halten möchte. Und wir haben das in den letzten Wochen immer wieder und wieder gehört. Und ich hoffe, dass wir inzwischen verstehen, wie sich das zusammensortiert. Wir müssen nicht das Gesetz halten, um vor Gott gerecht zu werden. Wir kommen nicht in den Himmel, in dem wir brav sind. Aber weil Gott uns gerecht gesprochen hat, durch Gnade, durch das Opfer Jesu am Kreuz, deswegen haben wir Gemeinschaft mit ihm. Und jetzt möchten wir, dass Gott sich in uns wohlfühlt. Und deswegen wollen wir uns an seine Gebote halten. Wir wollen tun, was ihm gefällt, damit er in uns Platz findet und sich ausbreiten kann. Und damit das Licht, von dem wir vorher gesungen haben, was an Weihnachten in diese Welt gekommen ist, durch uns in diese Welt reinstrahlen kann. Und ich wünsche uns, dass dieses Weihnachten für uns auch wieder so ein Punkt wird. Vielleicht hast du diesen Satz auch schon ganz oft gehört, aber er ist einfach seit einigen Jahren so fest in meinem Hirn verankert. Und wäre Jesus 1000-mal zu Bethlehem geboren, er muss in dir geboren werden. Wenn Jesus nicht in dir geboren wird, dann ist es Geschichte, dann ist es eine schöne Geschichte und dann ist es stimmungsvolles Fest und was weiß ich was alles. Aber wenn Jesus in dir geboren wird, wenn Jesus Wohnung in dir nehmen kann, wenn du deine Tür aufmachst, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Wenn das passiert, dann gibt es eine wirkliche Zeitenwende. Wir haben das dieses Jahr, ich weiß nicht, wie oft gehört von dieser Zeitenwende und damit ist dieser schreckliche Krieg gemeint. Aber die eigentliche Zeitenwende, die hat vor 2000 Jahren stattgefunden, bei der Geburt Jesu. Und vor allem dann am Kreuz. Aber die Zeitenwende für dich, die hat stattgefunden, als du Jesus aufgenommen hast, oder die wird stattfinden in dem Moment, wo du Jesus in dein Herz lässt. Ist Jesus dein Immanuel? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn nein, dann lasst uns jetzt einfach miteinander beten. Vater, ich danke dir, dass du dein Kostbarstes gegeben hast. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, bereit warst, ein Kind zu werden. Und ich danke dir, Herr, dass du diesen Plan nicht aufgegeben hast, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und weil wir nicht fähig dazu waren, diese Gemeinschaft wiederherzustellen, nachdem sie im Garten Eden verloren gegangen ist, deswegen hast du den ersten Schritt gemacht. Herr, und wir möchten heute Morgen unsere Herzen dir öffnen. Wir möchten die Tore und die Türen weit machen und wir möchten dich reinlassen, Herr. Wir möchten dich aufnehmen. Wir möchten dir Wohnung bei uns geben. Wir möchten, dass du in uns lebst und dass wir dich nicht als Gast aufnehmen, sondern dass wir dich als Herrn, als diesen Kyrios aufnehmen, von dem wir gestern Abend gehört haben. Und wir möchten, dass du uns, dass du in uns einfach dich ausbreiten kannst, dass du in uns wohnen kannst, dass du durch uns auch die Menschen in unserer Umgebung erreichen kannst. Und ich danke dir, Herr, dass wir das annehmen dürfen und dass wir uns freuen dürfen darüber, dass du bereit bist, zu uns zu kommen. Du warst bereit, in den dreckigen Stall zur Welt zu kommen. Und deswegen dürfen wir uns auch freuen, Herr, dass du bereit bist, in unser sündiges Leben zu kommen und uns zu verändern. Und wir möchten dir stillhalten, Herr. Wir möchten ein weicher Ton sein, den du formen kannst und aus dem du ein Gefäß machen kannst zu deiner Ehre. Amen.